der Podcast.
Folge 174, die Chruschtschow-Show.
Hallihallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Folge 174 und zum 174. Mal mir live aus Berlin hier zugeschaltet. Tillmann Lucke, grüß dich. Tillmann.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Du sagst inzwischen nicht mehr, dass ich Kabarettist bin, aber das sollen
manchmal,
die Leute
manchmal googeln. Manchmal sage ich es, manchmal sage ich es nicht. Kabarettist Tillmann Lucke, der kabarettierende Kabarettist und Kabarettlehrer und Kabarett-Guru Tillmann Lucke.
So, und das bleibt auch so jetzt die nächsten 100 Folgen. Nein, also.
Genau, mit Kabarett-Guru, natürlich. apropos Guru, Annalena Baerbock hat es ja geschafft, sich noch unbeliebter zu machen, als sie vorher schon war. Und zwar, indem sie freudvoll ihre Selfies auf Instagram, der ich auf Instagram ja folge. Bist du bei Instagram? Nein.
Ja, aber ich bin nicht bei Annalena Baerbock. Tut mir leid.
Genau. Shitstorms losgetreten hat, weil sie sich wie ein Poser-Girl in die, was natürlich alles Quatsch ist, sie hat einfach gezeigt, aber der Shitstorm brach über sie herein, das ist klar, dass die Politiker ihre Schäfchen ins Trockene bringen, weil sie jetzt
du kannst dich ja noch erinnern an Gutenberg als Wirtschaftsminister, ja. Als der dann seine erste Reise machte, nach wenigen Tagen im Amt in New York, dann plötzlich auch irgendwelche Wirtschaftsverhandlungen führte und dann gab es dieses Foto auf dem Times Square, wie er da so mit offenen Händen, also offenen Armen, nicht offenen Händen, also er wollte auch was haben, aber stand da so, und es gab ja auch ein bisschen Kritik, weil es halt ein bisschen, ja, so dieses, ach, ich in New York, oder wir erinnern uns an Christine Lambrecht, die sich mit, also die Oma Lambrecht, wie du sie immer nennst,
genau.
Verteidigungsministerin, die sich mit ihrem amerikanischen Amtskollegen traf und fragte den, können wir uns in New York treffen, dann kann ich vorher noch shoppen gehen.
Ja, super. Wobei, also die Beispiele sind jetzt, was die Sympathiewerte betrifft, immer weiter nach unten gegangen.
Genau,
das ist
also
dir schon aufgefallen.
Wir bleiben vorerst bei Annalena Baerbock, sagen wir es mal so.
Genau. Weil, also, wenn du denkst, unsympathischer als Gutenberg geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lamprecht daher. Aber darüber haben wir ja schon ausgiebigst in anderen Folgen gesprochen. Warum reden wir über so unwichtige Themen wie die UNO und Annalena Baerbock? Annalena Baerbock soll jetzt nicht die Rolle spielen, das war für mich ein sogenannter Einsteiger. Es geht um die UNO. Die UNO ist 80 Jahre alt, das muss man sagen, Respekt. Ja, 1945 gegründet, wegen eines kleinen Scharmützels auf der ganzen Welt und einem vorhergegangenen, ja, Versuch, der nicht geklappt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dann fangen wir da erstmal an. Das würde mich ganz grundsätzlich erstmal interessieren. Herzlich willkommen zur historischen Fragestunde hier bei Lucke und Hengstmann. Tillmann, was ist der große Unterschied zwischen dem Völkerbund und der UNO?
Eigentlich die Lebensdauer. Ansonsten eigentlich nichts.
War die Idee die gleiche, ne?
Die Idee ist genau die gleiche gewesen. Also, naja, es gab ja in politisch denkenden Kreisen auch im 19. Jahrhundert schon so eine Völkerbund-Idee, aber richtig zum Tragen kam sie dann erst während des Ersten Weltkriegs und dann durch den US-Präsidenten Wilson in seinen 14 Punkten. Das kennen wir aus dem Geschichtsunterricht. Und genau dieser Wilson hat es dann leider bei sich zu Hause nicht geschafft, im Senat die Zustimmung zu kriegen zum Versailler Vertrag, in dem der Völkerbund gegründet wurde. Also der war Teil des Friedensvertrags mit Deutschland. Es gab ja auch Friedensverträge auch mit den anderen Achsenmächten, aber da war so ein Anhängsel, da die USA diesen Vertrag nicht ratifiziert haben, waren die dann außen vor. Und das war schon mal der erste Grundfehler. Der zweite Grundfehler war eben der gleiche Fehler, den die UNO hat, nämlich diese Veto-Mächte oder diese ständigen Mächte, die gab es damals auch schon.
Naja, gut, darüber können wir ja mal diskutieren, ob das Hauptproblem
waren übrigens
der
fast
ist.
Die gleichen wie heute, also Großbritannien, Frankreich und Japan interessanterweise und Italien. Also und beide, also
und die Sowjetunion nicht?
Die kam erst später. Also Deutschland kam ja 1926 dazu, vor allem durch die Arbeit von Stresemann. Gab dann auch den Friedensnobelpreis, den wir ja heute auch der eine oder andere haben.
Genau.
Und Deutschland wurde sofort dann auch in diesen Völkerbundsrat, so hieß der Sicherheitsrat, aufgenommen als ständiges Mitglied. Das ist auch interessant, dass man ein neues Land da auch als Vetomacht mit aufnimmt. Und Deutschland und Italien sind aber 1933 dann wieder ausgetreten. Nee, Deutschland und Japan und Italien später, nach dem Überfall auf Äthiopien. Und die Sowjetunion kam 34 dazu, wurde aber 39 rausgeschmissen. Also die sind nicht von selber gegangen, sondern die sind das einzige Land, was rausgeschmissen wurde, wegen des Überfalls auf Finnland. Wir erinnern uns, das war zu der Zeit, als die Russen noch, als die Sowjets
wollte ich gerade sagen.
Noch auf der Seite der Deutschen waren. Naja, so, und das ist die kurze Geschichte. Also diesen Völkerbundsrat gab es auch schon. Dann gab es die Völkerbundsversammlung. Das ist eben das wie die heutige Vollversammlung. Also man traf sich und redete im Grunde die ganze Zeit.
Nun hieß das Ding ja vermutlich international nicht Völkerbund, sondern?
League of Nations.
Ah ja.
Also Liga. Also man hat auch quasi gegeneinander gespielt, was man dann ja auch getan hat.
Genau.
Gab es aber dann keine, also die Tabellenletzten waren dann die Deutschen, kann man sagen.
Genau, und dann gab es eine kurze Zeit, das ist so, wie sagte der große deutsche Gegenwartsphilosoph Alexander Gauland, so ein Mückenschiss in der Geschichte. Fliegenschiss? Mückenschiss?
Vogelschiss, ja, um genau
Vogelschiss, zu sein. Vogelschiss, danke.
Das ist immer cool, wie du es schaffst, mir zwei Lösungen anzubieten und ja, ich nehme die dritte.
Ich bin halt auch sehr dumm. Dafür bin ich der Sympathieträger hier in dem Podcast. Übrigens, das könnt ihr gar nicht wissen, weil ihr uns ja nur hört, aber der Tillmann hat einen neuen Computer, das liegt unter anderem, dass Tillmann sehr reich ist, aber der andere, da hat die Kamera jetzt unten da an dem, wo geklappt wird. Das heißt,
das ist so dumm, das werde ich mir nie wieder kaufen, so ein Scheißdreck.
Ja, ich sehe Tillmann aber von unten.
Ja.
Das heißt, die Kamera filmt ihn so von unten. Das heißt, ich fühle mich jetzt noch kleiner als sonst. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema.
Du, apropos unsympathisches Auftreten. Wir hatten, letzte Woche war ja auch Nepal im Fokus der Weltöffentlichkeit. Das weißt du ja.
Genau.
Hast du ja mitgekriegt.
Genau.
Regierung ausgetauscht nach großen Protesten. Und da habe ich mich dran erinnert, wo du gesagt hast, von unten und unsympathisches Auftreten. Hm. Nepal ist ja seit ein paar Jahren eine Republik. Und die hatten vorher das, was man den Briten und den Spaniern auch immer wünscht, also ein König, der so unfähig und so unsympathisch ist, dass man ihn absetzt. Und das haben die Nepalesen gemacht, ganz friedlich in einer Nationalversammlung und dann die Republik beschlossen. Und
hatten die eine konstitutionelle Monarchie oder eine absolutistische Monarchie?
Ja, nacheinander beides. Also es gab einen König, der sehr lang dran war, der hieß Birendra, und der wurde dann von seinem Sohn, das war eine ulkige Geschichte, aber so eine Art, so im Krimi passiert sowas oft, man stirbt ja nicht gleichzeitig nach, also sein Sohn hat ihn erschossen in einem Familienmassaker, wie es halt in den besten Familien vorkommt, und der Sohn starb aber 3 Tage später. Jetzt, wer ist natürlich jetzt der Thronfolger eines toten Königs? Das ist der Sohn, der im Koma liegt, für 3 Tage König ist, vielen Dank, und dann kam eben dem sein Bruder dran, Gyanendra. Und wenn man den mal googelt, dann sieht man eigentlich den unsympathischst aussehenden König aller Zeiten, Gyanendra.
Also, der ist unsympathisch oder war unsympathisch? Nee,
der war es auch, und der war extrem unfähig und wurde dann abgesetzt.
Genau. Und jetzt haben die eine Demokratie.
Also so kann man sagen. Es ist natürlich wie alle Staaten in der Gegend auch relativ viel Korruption, vor allem auch so eine Vetternwirtschaft. Und es ist vor allem, da regieren ja so drei Parteien, wechseln sich da ab, und eine davon sind die Maoisten. Das ist das einzige Land der Welt, wenn man jetzt sozusagen den Kapitalismus im real existierenden China abzieht, das einzige Land der Welt, wo Mao noch was zählt.
Naja, immerhin.
Aber wie gesagt, Korruption, und da gab es eben diese Proteste. Aber wir schweifen natürlich ab.
Wir schweifen extrem ab, denn wir wollen, ist Nepal Mitglied der UNO?
Ja.
Gut. 1945 gründete sich auf Initiative, ich vermute auch wieder irgendeines US-Präsidenten, wer war es denn damals?
Roosevelt und Churchill trafen sich 1941 auf dem Schiff, relativ geheim, ganz geheim, und haben die sogenannte Erklärung der Vereinten Nationen ausgearbeitet, der sich dann im Laufe des Jahres 1941 viele Staaten auch schon anschlossen. Das war eher es war keine Organisation, sondern es war eine Erklärung. Aber da tauchte der Name Vereinte Nationen zum ersten Mal so richtig offiziell auf.
Mhm.
Und dann natürlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs, noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar am 25. April 1945 traf man sich dann in San Francisco, also richtig weit weg. zur Konferenz und zur Ausarbeitung dieser UNO-Charta, die dann 2 Monate später unterschrieben wurde, Ratifikationsprozess und so weiter.
Von wie viel?
Also es waren 50 Gründungsstaaten plus eins.
Okay.
Die Polen waren nicht anwesend, weil die selber ja noch kein Staat waren oder irgendwie alle im Exil, alle irgendwo verstreut. Und die haben gelten aber als Gründungsmitglied. Sie wurden nachträglich eingeladen, zu unterschreiben.
Okay.
Und dann gab es Ratifikation. Also die Regel war, es müssen alle geplanten Vetomächte zugestimmt haben und die Hälfte aller anderen Staaten. Also von diesen 51 dann eben, also minus 5 und dann 46 hätten wir 24. Also insgesamt 29 mussten zustimmen. Und an dem Tag, wo die letzte Ratifikationsurkunde hinterlegt wurde, und zwar bei den USA, als Macht, die quasi diese Konferenz ausrichteten. Jetzt, du lachst schon die ganze Zeit.
Ich habe ein Bild von dem gefunden, von dem letzten König von Nepal. Wow!
Der sieht geil aus, gell?
Wenn du in Hollywood, googelt den mal bitte, wenn du in Hollywood den besetzt hättest, hätten alle gesagt, bisschen unrealistisch, der Kollege. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das hat mich jetzt interessiert.
Ich freue mich, dass ich dir ab und zu aus der Weltgeschichte auch was Lustiges noch bieten kann.
So, entschuldige bitte, weiter.
So, jetzt geht es wieder langweilig weiter. Genau, und das... Der letzte Staat, der dann sozusagen diese Schwelle zum Inkrafttreten war natürlich die Sowjetunion. Die haben dann ihre Urkunde beim US-Außenminister abgegeben und der sagte dann so, jetzt gibt es die Vereinten Nationen. Das ist der 24. Oktober und das ist ja die
des Jahres nochmal?
Des Jahres 1945.
So.
Und die UNO hat ja verschiedene, die sagt ja immer Welttag des so und so. Ja, Welttag der Honigbiene zum Beispiel, was ja ganz korrekt ist semantisch, weil es ist ja Singular und das Bienensterben führt ja dazu, dass es nur noch eine oder, ja. So, jedenfalls, und der 24. Oktober ist der Tag der Vereinten Nationen, also der Welttag der Vereinten Nationen.
Okay.
So, und dann wurde das alles nach und nach, dann haben sie sich getroffen, dann wurde entschieden, dass es in den USA, dass der Sitz in den USA ist, praktischerweise. Und dann gab es eben diese Vollversammlung und den Sicherheitsrat. Das sind ja die zwei wichtigsten Organe. Dazu gibt es noch ein paar andere Unterorgane. Menschenrechtskommission damals, heute heißt es Menschenrechtsrat, Wirtschafts- und Sozialrat und ein Treuhandrat, den es nicht mehr gibt oder den es zwar noch gibt. Wahrscheinlich arbeiten da auch noch hunderte von Leuten, aber die haben keine Gebiete mehr, um die sich kümmern. Es waren so sozusagen zu entkolonialisierende Gebiete. So, also das im Groben. Und jetzt, was jetzt nächste Woche ja stattfindet, ist die UNO-Vollversammlung, die jährliche, beziehungsweise die findet schon statt. Die wird nämlich immer seit ein paar Jahren immer eröffnet Anfang September, also genau gesagt an dem Dienstag zwischen dem 5. und 11. September. Früher war es ein bisschen später. Und die läuft also schon. Also Annalena Baerbock ist Präsidentin schon dieser UN-Vollversammlung, wurde im Juni gewählt von der letzten, also die zählen immer durch. Das ist jetzt die 80. Es ist, wenn man genau überlegt, es ist nicht die 81., weil die erste fing ja erst ein bisschen später an und dauerte dafür ein bisschen länger. Mhm. Und dann haben sie das sozusagen aufgeholt. Man kann also immer zählen ab dem Jahr, wo sie eröffnet wird, minus 1945 und das ist dann diese Zahl, die 80. UN-Vollversammlung. Und die Regel, das ist auch interessant, der Präsidentschaft ist jetzt nicht einfach, die fanden jetzt Annalena Baerbock am sympathischsten. Hätten ja auch den Ex-König, der hätte ja Zeit gehabt, aus Nepal wählen können, der hätte ja auch Zeit.
Da wäre wenigstens Ruhe im Puff gewesen. Und das meine ich wörtlich.
Ja, also haltet mal die Fresse. Ja,
so.
Und es gibt die Regel, dass die Ländergruppen, ja, sich abwechseln. Es gibt, die UNO ist ja nicht einfach so aufgeteilt in Länder, sondern auch in Regionen, in Weltregionen und das gliedert sich ungefähr anhand der Kontinente, also es gibt ja 6 bewohnte Kontinente, aber Das, also Afrika zum Beispiel ist als Kontinent eine Ländergruppe. Dann Asien, allerdings mit Ozeanien zusammen. Dann Südamerika bzw. Lateinamerika, also bis rauf nach Mexiko und zur Karibik. Und dann gibt es noch die westeuropäische Gruppe. Und da sind eben alle anderen dabei, die man auch noch nicht zuordnen kann. Also Australien, Neuseeland, Kanada. Die USA sind offiziell nicht Mitglied dieser Gruppe, aber gehören auch nirgendwo anders hin. Und Israel übrigens auch. Und dann gibt es noch die osteuropäische Gruppe, also anhand des
Also der eiserne Vorhang.
Ja, also das ist noch von früher so übrig. Also die Polen sind in einer anderen Gruppe als wir. Das sind diese fünf Gruppen und die lösen sich eben alle 5 Jahre wird jemand aus einer dieser Gruppen Präsident der Vollversammlung. Und das wird so durchgehalten. Und jetzt muss ich hier mal schauen, was die der Vorsitz, der wechselt eben ab. Und jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, aber hier zum Beispiel, der letzte war aus Kamerun, also der 2024 geleitet hat bis vor wenigen Tagen.
Also ein Deutscher.
Ein Deutscher, genau. Ja, stimmt eigentlich. Bleibt in deutscher Hand. Und nächstes Jahr wird es dann jemand aus der Gruppe Asien, Ozeanien sein.
Genau.
So. Also das nur so zum Thema. Und das findet man in der UNO ja überall, dass die Sachen sich abwechseln oder dass man immer nach Regionen gehen muss. So. Genauso übrigens, also ja, und was ist jetzt los? Also es gibt diese Vollversammlung, die ist eröffnet und dann gibt es immer relativ zu Beginn dieser Periode gibt es eine sogenannte Generaldebatte. Ja, da ist dann, da debattieren dann Generäle, nein, also das nicht, sondern dann ist es eigentlich, wie Karl Valentin so schön sagte, es ist zwar noch nicht alles gesagt, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen.
Ist das thematisch dann festgelegt pro Runde oder können die alle über alles reden?
Alle über alles reden.
Oh Gott.
Aber,
also Generaldebatte, Bundestag ist wesentlich Haushaltsdebatte, da geht es um Kohle. Aber
ja, nee, und da geht es wirklich, also 15 Minuten ist die Richtzeit, die wird auch von vielen Rednern eingehalten. Und die dauert dann wirklich so ungefähr 5-6 Tage am Stück. Meistens, also Sonntag wird immer weggelassen. Und in den letzten Jahren hat man sich auch dazu durchgerungen, auch dann zu pausieren, wenn irgendwie zum Beispiel demnächst ist ja wieder jüdisches Neujahr oder Yom Kippur oder so etwas Ähnliches. Da wird man dann auch vielleicht ein bisschen Pause machen. Ist jetzt in diesem Jahr nicht der Fall, sondern jedenfalls Debatte ist dann wirklich so, dann heißt es, ja, guten Morgen, wir treffen uns und jetzt hören wir mal ungefähr 20 Redner, dann heute Nachmittag noch 20 und dann geht es immer so weiter, bis wir alle durch haben. Da gibt es natürlich, was heißt alle? Also alle haben ja Sitz in diesem, ihr kennt ja diesen Saal, diesen Sitzungssaal der Vereinten Nationen, der immer in den Medien kommt.
Wenn nicht, gebt das mal ein. Also das ist ganz ikonisches Parlament mehr oder weniger. Naja, ist kein Parlament, aber es ist so ein ganz ikonischer Sitzungssaal.
Ja, ist schon gestaltet wie ein Parlament. Hat natürlich mehr Sitze, weil die Delegationen auch mehr als eine Person drin haben. Also es sind ungefähr 1800 Stühle. Auch natürlich Presse und so weiter.
Ist übrigens, wenn ich das muss mal ganz kurz sagen darf, in Science-Fiction-Filmen und in Sachen, die Zukunften beschreiben, oder wenn also zum Beispiel die Vereinigte Föderation der Planeten in Star Trek, jetzt muss man als Beispiel, oder der Galaktische Senat in Star Wars oder so, die sind dem immer irgendwie nachempfunden. Also die sind immer diesem großen, weil da gibt es ja auch im Gegensatz zum Bundestag zum Beispiel, da sind ja nur so kleine Bänke, da sind ja immer so wie Bankreihen und so. Also das ist dem schon alles irgendwie nachempfunden. Also diese UNO, die Idee der UNO findet also ikonisch sozusagen auch in solchen Sachen Anwendung. Bloß mal so.
Ja, also das ist schon auch, wie du sagst, ikonisch und hat ja auch irgendwas Visionäres, dass wir das da alle zusammensitzen, auch relativ, also alle gleich, jeder Staat mit gleicher Stimme und auch alphabetisch. Allerdings wird immer ausgelost, wer vorne sitzt. Also es sitzt nicht immer A vorne.
Alphabet? In welcher Sprache?
Nach dem Englischen. Also inzwischen, nach dem Englischen das Alphabet. War in der Anfangszeit nicht so ganz klar. Da hat man auch gelegentlich mal Dinge auch auf Französisch gemacht, aber das englische Alphabet ist bei der Reihenfolge der Staaten immer maßgebend.
Weil ansonsten würde Deutschland ja ziemlich weit vorne sitzen. Wenn es das Französische zum Beispiel wäre.
Genau. Gibt es irgendeine Sprache, in der Deutschland ganz hinten ist? Vielleicht in NOSA oder so, aber das ist ja keine Amtssprache der Vereinten Nationen.
Naja, warte, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt. Deutsch mit Z oder mit S und dann mit Z. Naja, das müsste man mal überlegen.
Fällt mir mit den Polen sind wir relativ weit hinten mit N.
Aber Nemce, das wird ja mit N geschrieben. Also da sind wir so mittig.
Mitte, aber weiter hinten geht's nicht. So, also das. Und man darf auch in seiner Sprache, also es gibt keine Vorgabe, dass man in einer dieser Amtssprachen, die du jetzt aufzählst.
Doch, entschuldige bitte, es geht weiter hinten. Skandinavien nennen uns die Sachsen.
Die Sachsen?
Ja, wirklich.
Kann man also die irgendwo verklagen wegen, naja, ich will jetzt nicht sagen wegen Völkermord,
ja,
das ist ja modern
als Alemanne,
in der heutigen Zeit, aber
dass du als Alemanne natürlich Allemand bevorzugst, ist dir schon klar, ja. Ich finde es, da ist die Germans immer noch am neutralsten, aber
oder die Anhalter könnten wir auch heißen. Ja, wir fahren quasi per Anhalter durch die Weltpolitik.
Die Schweizer nennen uns, glaube ich, die Schwaben. Das müsste dir ja auch gut gefallen. Ja. Und die Österreicher nennen uns die Piefkes. Aber es gibt jeder der großen deutschen Stämme hat in irgendeinem der ausländischen Länder um uns herum irgendeine Entsprechung für das ganze Volk.
Genau, die Krauts zum Beispiel sind wir ja auch.
Ja, aber
weil wir beide ja auch ganz viel Kraut jeden Tag essen, Sauerkraut, genau. Kommen wir gar nicht raus. Ja, also das sozusagen es gibt diese paar Amtssprachen, aber in denen muss man nicht zwingend reden. Also Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch. Und
Mandarin. Chinesisch gibt's nicht.
Okay, ja, hast recht. Sondern man darf tatsächlich in seiner eigenen Sprache, das ist auch, machen auch die meisten so. Viele reden Englisch, aber wenn man, oder zum Beispiel es gibt ja Vielvölkerstaaten wie Indien oder so, oder Südafrika, da ist es auch ja ganz üblich, sich so auszudrücken. Naja, also jetzt mal als Beispiel ich habe rausgesucht, in der Versammlung von 2023 gab es 107 Redner, die auf Englisch sprachen und 21, die auf Französisch, 20 auf Spanisch und 18 auf Arabisch und dann natürlich noch die ganz kleineren Sprachen. Deutsch ist auch übrigens dabei, also
naja. Ja, aber in Deutsch gibt es ja im Prinzip nur drei Mitgliedstaaten, die das als Amtssprache haben. Ich überlege jetzt gerade, gibt es noch ein viertes Land, was Deutsch als Amtssprache hat?
Ja, so als Teilamtssprache gibt es natürlich. Also die Luxemburger, die Belgier, sogar die deutsche Minderheit in Rumänien hat gewisse Rechte.
Okay.
Liechtenstein natürlich. Ein paar. Also es läppert sich.
Naja, aber es reicht nicht, dass man erwähnt wird.
Dass man so eine Weltsprache wird. So, und wie gesagt, Redezeit ist 15 Minuten und es ist auch jetzt, es ist eher langweilig, wenn man jetzt so große Überraschungen erwartet. Da gab es früher andere Kaliber. Also ganz legendär ist zum Beispiel die UNO-Vollversammlung von 1960. Die war wegen verschiedener Ereignisse legendär. Erstens mal
wegen Schuhen?
Genau. Die es nicht gab. Jetzt erzähl mal, was hast du von einem Schuh gehört?
Dass angeblich Khrushchev, um seiner Argumentation Nachdruck zu verleihen, mit einem Schuh auf den Tisch hub. Mit seinem Schuh auf den Tisch hub.
Ja, das wäre es ja auch noch, wenn er irgendwie seinem Außenminister sagt, zieh mal deinen Schuh aus. Macht er ab. Ja, also könnt ihr ja sagen.
Ja, genau. Ich vermute, es ist so nicht passiert, wenn du schon so anfängst.
Es ist so nicht passiert. Also es gab richtig Zoff. Der philippinische Delegierte passte dem sowjetischen Regierungschef nicht, der ihn beschimpfte ihn hinterher als Dummkopf, Speichellecker und Imperialistenknecht. Und die New York Times brachte das auf mit dem, dass er auf den Schuh auf den Tisch klopfte. Also es gibt ein einziges Foto, wo der Schuh ganz friedlich auf dem Tisch liegt. Also er wurde wohl ausgezogen, mit ihm wurde wahrscheinlich auch geschwungen, aber es gibt wirklich keinerlei weitere Zeugenaussagen, die gesagt haben, der wurde gehauen. Also man kann mit der von der Schuhdrohung vielleicht sprechen.
Also hier ist ein Foto, da hat er einen Schuh in der Hand. Also so.
Nee, das ist aber montiert. Das ist bekannt.
Das ist montiert.
Das ist montiert.
Okay. Also brauche ich euch das auch nicht in die Shownotes stellen, wenn es ein Fake ist.
In die Shownotes.
In die Shownotes, so.
So, wir sind ja hier.
Das sieht aber gar nicht montiert. Doch, diese schlechte Fotomontage zeigt.
Da wärst du jetzt fast drauf reingefallen, ja?
Ja, ja, weil das wirklich. Na, es ist halt ein sehr körniges Bild und es ist 100. Ja, stimmt, das ist eine Fotomontage. Aber ja, das ist bei dieser Art von Fotos ja noch sehr einfach.
Ja, also das gab es und 1960, das war ja so, in dem Jahr sind ja fast alle neuen afrikanischen Staaten beigetreten oder in den folgenden 2-3 Jahren, die vorher gar nicht vertreten waren. Das heißt, da gab es schon mal mehr Weltöffentlichkeit und zweitens waren wirklich auch in dem Jahr zum ersten Mal nennenswerte Anzahl von Staats- und Regierungschefs anwesend. Vorher waren das eher so Diplomaten. In der ersten Vollversammlung zum Beispiel waren Leute, die sich einfach so zufällig in New York aufhielten von ihrem Land, also meistens die Botschafter in Washington oder, stimmt gar nicht, die erste Vollversammlung war in London, also quasi analog dazu der Botschafter in Großbritannien. Wer Teil der Delegation war, durfte ans Rednerpult. Also immer einer pro Staat. Und später waren es dann die Außenminister. Und erst in der heutigen Zeit, in diesem Jahrtausend, ist man dazu übergegangen, dass man hauptsächlich Staatschefs da hat. Das ist früher gar nicht so gewesen. Ist ja auch aufwendig zu reisen. Und die 60er-Veranstaltung war auch relativ lang. Viele Tage am Stück mit Unterbrechungen. Deswegen war das alles ein bisschen aufregender. Und es war eben auch mitten im Kalten Krieg, also Chruschtschow und dann seine Spießgesellen aus Jugoslawien, der ja nicht Teil des Ostblocks im eigentlichen Sinn war, aber schon auch, und dann natürlich aus Polen, Tschechoslowakei, DDR war noch nicht dabei und Westdeutschland auch noch nicht. Aber da gab es richtig Zoff. Da hat es ja ein durch fünfteilbares Jahr war ein Westeuropäer, nämlich ein Ire, Vorsitzender, also relativ neutral, aber der kriegt.
Und Khrushchev war der Irre.
Der war der Irre.
Entschuldigung,
und dem Iren, und das ist wohl auch korrekt, der hat nämlich wirklich gehauen, nämlich mit seinem Hämmerchen, und das ist wohl zerbrochen bei Khrushchev, also als er Khrushchev unterbrechen wollte.
Was rief der Ire? Orde! Orde!
Ja. Entschuldigung. Ja, den hätte man damals schon gebraucht. John Bercow. Genau. Wo ist John Bercow, wenn man ihn mal braucht?
Genau.
Der war damals wahrscheinlich so im Kleinkindalter, wo man auch ziemlich gut hätte hauen können.
Genau.
So, also das war ziemlich ulkig. Und die anderen Staatschefs waren auch sehr exorbitant. Zum Beispiel ein Herr Sekou Touré aus Guinea, aus Westafrika, der hielt nämlich damals den Rekord einen wichtigen Rekord, nämlich für die Redezeit. Der sprach 144 Minuten lang. Also auch ungefähr 15, aber ein bisschen länger. Aber der absolute Rekordhalter in dieser Session war natürlich der frisch gekürte Regierungschef aus Kuba, Fidel Castro, der sage und schreibe, jetzt muss ich selber nochmal gucken, sage und schreibe, glaube ich, ach Mist, ist mir die Zahl irgendwie verschwunden, aber das waren auch so knapp 3 Stunden, hat er geredet. Waren so die Show-Effekte und 2009 gab es nochmal eine Reminiszenz, da hat ein gewisser Herr Gaddafi auch sich bemüßigt gefühlt, da möglichst lang drauf zu hauen. Und zwar, der hat es aber nur auf 96 Minuten gebracht. Und vor allem, Gaddafi ist ja dadurch bekannt, dass er, dadurch legendär geworden, dass er vor der UNO-Vollversammlung so ein kleines, wie man so als Tourist bekommt, so ein kleines Büchlein, wo die UNO-Charta reingedruckt war, so richtig ganz klein, so für die Fingernägel. Und das hat er auf offener Bühne zerrissen, denn ihr anderen Staaten haltet euch ja alle nicht dran.
Genau.
Und das war der Zeitpunkt, war definitiv, also im Rückblick kann man sagen, es war sein Todesurteil, weil bis dahin war er ja noch der Gute und dann hat man gemerkt,
Ja, aber verrückte Staatschefs, die nur an sich selbst denken, sowas kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen.
Nee, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. So, da kommen wir schon zum nächsten Thema, nämlich, wie ist die Reihenfolge der Leute, die sprechen? Was kannst du dir da vorstellen?
Ich glaube, es geht nach Attraktivität.
Also Donald Trump spricht am allerletzten Tag, wenn keiner mehr zuhört.
Ich habe übrigens mal in irgendeinem Podcast, in irgendeiner dieser Folgen hier erwähnt, was für einen fetten Arsch Donald Trump hat. Das möchte ich hier mal bitte zurücknehmen, weil es gibt ja dieses berühmte Golffoto, wo er so einen riesen fetten Arsch hat.
Das ist geil.
Ja. Und das wusste ich gar nicht, das ist eine Windel. Das ist nachweislich eine Windel. Das wusste ich gar nicht.
Ja, vielleicht ist es so eine berühmte Golfwindel, so eine Golfausrüstung. Vielleicht kennen wir das nur nicht. Vielleicht
also ich möchte mich entschuldigen. Donald Trump hat keinen fetten Arsch, sondern Donald Trump ist einfach untenrum komplett inkontinent. Das tut mir leid. Das möchte ich einfach, weil man darüber macht man sich ja nicht lustig. Das ist einfach eine Alterserscheinung.
Ja, aber mich wundert, dass Donald Trump, der achtet, also man kann ja übrigens sagen, was er will, aber der ist immer sozusagen seiner Körperstatur angemessen gekleidet. Ja? Ja. Gut, diese Krawatte ist natürlich immer viel zu lang. Also die Regel sagt ja, dass eine Krawatte direkt über dem Gürtel aufzuhören hat. Das interessiert ihn nicht, sondern er hat natürlich was Längeres. Aber ansonsten ist er ja wirklich immer, also der ist nicht schlecht gekleidet für das, was er so anzubieten hat.
Genau, also er hat einen sehr guten Schneider, der diesen Unrumpf irgendwie ja. in Kleidung
naja,
pressen
warum
kann.
Geht er da immer so golfen? Er wird ja da auch fotografiert, das frage ich mich halt.
Keine Ahnung. So. Also auf jeden Fall ist es eine Windel und kein fetter Arsch. Aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, in welcher Reihenfolge wird denn geredet? Ich vermute nicht alphabetisch, sonst würdest du es nicht fragen.
Genau, also es ist so, das ist aber auch erst seit den letzten paar, also sagen wir mal ungefähr 20 Jahren so geworden, dass das nach Wichtigkeit geht. Vorher war es mehr oder weniger nach Zufall,
ja, wer
gerade anwesend
das fest?
Ist oder wem sein Delegierter sich zuerst angemeldet hat. Wichtigkeit, das ist international, also ein Protokoll, Staatschefs stehen natürlich über Regierungschefs. Also die Reihenfolge ist Staatschefs, Vizestaatschefs oder Kronprinzen, dann Regierungschefs, deren Stellvertretung und dann die Außenminister. Dann gibt es ja noch sowas wie Vizeminister oder in Deutschland wären es Staatssekretäre. Und dann gibt es Botschafter oder Leiter der Delegation. Es ist ja, man sagt ja zwar immer im Umgangssprachlich, sagt man immer UNO-Botschafter, aber eigentlich sind das sogenannte ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen ihres Landes. Die haben den Rang eines Botschafters.
Genau. Und, das heißt, jedes Land hat in New York quasi zwei Botschafter.
In Amerika zwei Botschafter.
Ja, stimmt, die meisten sitzen ja in Washington. Stimmt.
Ja, so. Und die meisten zwei, es gibt aber auch Botschafter, wenn so ein kleines Land kann sich nicht knapp 200 Leute leisten, sondern die schicken dann Botschafter gleichzeitig, die für mehrere Länder akkreditiert sind. Das ist auch manchmal der Fall. So, jedenfalls, also an den ersten 1, 2, 3 Tagen reden halt die Staatschefs und vielleicht rutscht hinten noch irgend so ein kleiner Minister mit rein, wenn der Bock hat oder wenn noch Zeit ist. Also es ist nicht ganz streng, aber die haben immer Vorrang. Und
aber die Reihenfolge der Länder, das ist
intern,
nicht...
Intern, die ist relativ egal. Ich vermute, es geht eher nach Anmeldung dieser Länder. Es gibt zwei Ausnahmen. Und das ist nämlich seltsamerweise, interessanterweise ist das Brasilien. Mhm. Das ist immer der allererste Redner. Also abgesehen natürlich von der Präsidentin der Versammlung und dem inzwischen immer auch dem Generalsekretär. Ja, der macht immer so einen Vortrag, quasi eine Berichterstattung und die sind davor. Und dann kommt tatsächlich schon der brasilianische Vertreter. Auch da ist es inzwischen eigentlich immer der Präsident. Und danach eben also Brasilien übrigens, das hatte ich vor einem Jahr falsch gesagt, es ist nicht deswegen, weil Brasilien im ersten Jahr den ersten Redner hatte, das war nämlich damals der Gastgeber Truman tatsächlich, der in London gar nicht Gastgeber war, aber er war sozusagen der erste Redner aus den USA, sondern Brasilien war erst 1955 zufällig auch der erste Redner und ab da zufällig halt in den nächsten Jahren auch, da hat sich das so eingefestet, ja, dass die eigentlich fast immer...
Und wieder eine neue Wortschöpfung, einfesten.
Ja, so, tritt sich fest, das eint genau. sich fest, das festet sich ein, so. Und wie gesagt, diese zwei Redner immer zuerst, zu zweit dann die USA als Gastgeber und danach eben alle anderen. Manchmal ist es so, dass das Land, aus dem die jeweilige Präsidentin der UNO-Vollversammlung kommt, dann auch nochmal relativ weit vorne ist. Also es könnte sein, wenn Friedrich Merz persönlich reist als Regierungschef, der ist zwar nicht Staatschef, dann kommt er vielleicht auch am ersten Tag rein. Es ist aber, ich glaube, es sieht eher danach aus, als dass der Außenminister kommt und der wird dann eher nach hinten geschoben.
Okay.
Also für Deutschland ist traditionell wirklich immer der Außenminister als Redner dabei. Es gab nur wenige Ausnahmen. Seltsamerweise hat Scholz zweimal die UNO-Rede gehalten und Merkel nur einmal. Also da hat er sie überholt. Merkel hat wirklich nur einmal da gesprochen, zumindest auf einer offiziellen Generaldebatte. Natürlich zwischendurch mal zu irgendwelchen Jubiläen oder
ja,
so.
Ja, aber das ist ja auch eine Entscheidung.
Interessiert mich nicht, haltet mal
genau. Die Fresse.
So, also das, ja, so ist eben diese Redereihenfolge und am Ende spricht immer, also es läppert sich dann so aus und am Ende interessiert es keinen mehr, weil nur noch irgendwelche Botschafter da zur Sprache kommen aus irgendwelchen Inselstaaten oder so. Nun okay. Haben natürlich Staaten wie Großbritannien oder Kanada oder so haben natürlich Pech, weil also der englische König, die Königin hat noch nie zumindest nicht auf der Generaldebatte gesprochen, als Staatschef, sodass eigentlich die immer im hinteren Block reden, weil da die Regierungschefs kommen. Das ist, also wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber die haben ja den Nachteil, dass, oder auch Deutschland, dass der Staatschef ja, der darf da zwar auch hin, aber deutsche Bundespräsidenten haben nur zwei, nämlich Carstens und Steinmeier. Also Steinmeier hat ja in zwei Funktionen als Außenminister und als Bundespräsident da gesprochen. Das nur so zur Statistik. So, jetzt das. Und das fängt eben nächsten Dienstag an. Diese Generaldebatte ist geplant bis zum Montag drauf. Mhm. Und da sind wir ganz, ganz gespannt, wer da was sagt. Also meistens kann man es auch lassen.
Genau. Dafür reden wir jetzt aber schon ganz schön lange drüber.
Ja. Es gibt auch, wenn man mal in die Statistik guckt, welche Länder sich das schenken. Also es gab bisher tatsächlich nur zwei von 80 oder von 79 Versammlungen, wo alle gesprochen haben. Das schwänzt immer irgendeiner. Also es ist absurd, weil die sind doch alle anwesend. Notfalls eben die hintersten Botschafter, aber die treten dann einfach nicht als Rednerpult. Nur 2017 und 2018 gab es wirklich eben diese 193 Personen, die da sprachen. Übrigens gibt es auch Gaststatus. Also aus dem Vatikan darf immer einer sprechen.
Das hatten wir ja schon mal.
Genau, und aus Palästina. Mhm. Seit letztem Jahr darf der Palästinenser auch alphabetisch mit drin sitzen und nicht ganz hinten.
Naja, das ist ja wahrscheinlich. Gibt es denn da jetzt dieses Jahr überhaupt noch wen?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich kann man sich schon seit Anfang an die Frage stellen, ob Palästina ein Failed State ist, aber die ganzen genau. Palästina-Fans in den verschiedenen Ländern und auf den
naja,
Straßen,
ich glaube, das
die,
ist bald
die würden
mehr
sagen, ja, das ist der beste Staat, das ist doch das Paradies auf Erden.
Ich glaube, dass es inzwischen mehr Palästina-Fans als Palästinenser gibt. Aber das ist jetzt das
ja,
ist jetzt auch eine,
genau. Also
das
in
ist
der
sehr
UNO
kühne
auf jeden
These.
Fall. In der UNO auf jeden Fall schon in den 70er Jahren hat Palästina dieses Gastrecht bekommen von der Mehrheit und die Mehrheit ist immer auf der Seite der Palästinenser. Ja. Führte damit sogar dazu, dass 1974 Yasser Arafat, das war nicht bei der Generaldebatte, aber sonst ans Rednerpult trat und der sah sich ja damals als Militärführer oder als ja, letztlich Terrorführer und der wollte gern mit einer Pistole im Halfter unter der Jacke auftreten.
Ja,
also
genau.
trat zivil auf mit einer Jacke und dann hieß es, nein, wir haben ja aber strenge Kontrollen im Gebäude und als Kompromiss trug er dann den Holster oder den Halfter, ich habe gerade gesagt Halfter, also
ja, geht auch. Geht tatsächlich auch. Klingt ein bisschen seltsam, aber geht auch.
Okay. Inzwischen ist Palästina eher ein bisschen abgehalftert. Und jetzt gibt es ja Zoff, weil die USA dem Palästinenser Präsidenten Abbas, der üblicherweise die Rede hält, den wollen sie nicht einreisen lassen. Was natürlich ein bisschen unfreundlich ist, weil man beherbergt die UNO und sagt, du nicht. Und er selber hat ja nun auch nicht unbedingt schuld an diesem ganzen Gaza-Krieg. Der ist komplett unfähig, der ist absolut korrupt und er ist schon vor allem schon seit 20 Jahren im Amt, ohne nochmal gewählt worden zu sein. Also das ist
also alles, was irgendwie an Donald Trump erinnert oder zumindest in Zukunft erinnern könnte. Aber um da jetzt nochmal ganz kurz, weil wir jetzt
schon... beschwör's bitte nicht, weil Abbas ist, glaube ich, 90 inzwischen schon. Also...
Da muss man vorsichtig sein. Aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, sag mal, so Botschaftsgelände zum Beispiel, jetzt, das ist ja extraterritoriales Gebiet. Ja? Also das Gebiet einer Botschaft gehört nicht zum Land, wo die Botschaft steht.
Mhm.
Zumindest sollte es so sein. Da, wo die UNO ist, ist aber nicht extraterritorial. Das ist amerikanisches Staatsgebiet.
Ja, aber es ist, natürlich haben Diplomaten, also das mit dem Staatsgebiet ist ja auch so relativ. Natürlich gehört das Gebiet... Also ist das Gebiet nicht Staatsgebiet von was anderem, aber es ist schon so, dass es eine diplomatische Immunität gibt, sowohl für das Botschaftsgelände und auch für Sachen, die auf dem Gelände sonst sind, außer der Botschaft. Das gibt ja in Berlin auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft ein schönes Hostel. Das nennt sich, glaube ich, Kim Jong ungemütlich. Und
ernsthaft oder?
Nee, es gibt ein Hostel, man kann da übernachten. Und das fließt direkt in den Staatshaushalt. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber kleine Reiseempfehlung, wenn man nirgendwo mehr Betten kriegt in Berlin, dann auf jeden Fall im Kim Jong ungemütlich. So.
Okay. Es klingt gerade so, als ob du dir das ausgedacht hast. Aber
den Namen habe ich mir vielleicht tatsächlich ausgedacht.
Okay, danke.
So.
Hatte schon an mir selbst gezweifelt.
Und die Botschafter oder die Diplomaten, also Regierungsmitglieder und Diplomaten, sie haben natürlich eine gewisse Immunität. Nun ist die Frage, ob das eben auch für einen Staat gilt, den die USA nicht anerkennen. Naja, also da wird sich schon irgendeiner finden, der dann stattdessen die Rede hält. Und dann noch, wen haben wir? Also die Rederecht. Wir waren gerade beim Rederecht.
Ja, ja, genau.
Vatikan, Palästina und auch die Europäische Union. Also seit 2010 oder 11 darf der Präsident des Rates, also Herr Costa ist es in dem Fall, es gibt ja noch nicht genug Portugiesen bei der UNO, der darf da eine Rede halten. So, das und was willst du noch wissen?
Eigentlich ist das, was die UNO betrifft, also jetzt würde ich gerne abschließen sozusagen.
Es gibt
also
übrigens auch den Entzug des Stimmrechts, nicht des Rederechts, reden dürfen sie alle, aber Stimmrechtentzug, wenn man keine Beiträge zahlt. Also betraf in der Vergangenheit tatsächlich auch ab und zu mal die USA oder ja, Venezuela, die sind ja auch jetzt nicht gerade besonders, stehen nicht besonders gut da. Zurzeit ist es auch Bolivien. Und Afghanistan, also die dürfen nicht mit abstimmen, wenn es mal zur Abstimmung käme.
Okay, weil, das muss ich gleich dazu sagen, Stimmrecht bei der UNO, sag ich mir immer, ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, der Weltsicherheitsrat hat, habe ich das Gefühl, zumindest noch so ein bisschen, aber hat die Vollversammlung der UNO irgendeine politische Relevanz? Also 80 Jahre UNO
ja.
Und
ja, das
also
einzige Mal.
Kurt Tucholsky hat mal im Jahre 1933 über die SPD gesagt, die sollten sich umbenennen in hier können Familien Kaffee trinken.
Kaffee kochen,
so. Und die UNO kommt mir noch unwichtiger vor.
Ja, also hier können Familien Kaffee kochen, kleine Erklärung, das war natürlich damals ganz üblich in irgendwelchen Ausflugslokalen in Berlin vor allem. Da gab es halt dieses Schild und da konnte man sich Kaffeebohnen mitbringen.
Ah ja.
Und da gab es heißes Wasser. Ja, also das war, das konnte man da kriegen, sehr billig kaufen und den Rest brachte man mit und deswegen hier können Familien Kaffee kochen und nicht trinken. Also den vielleicht auch trinken, aber so.
Okay.
Und genau, Tucholsky hat sich da ein bisschen lustig gemacht und so ähnlich ist es mit der Vollversammlung auch. Es gab zwei entscheidende Ereignisse, die Vollversammlung tatsächlich beschlossen hat. Die liegen aber alle schon über 70 Jahre zurück, nämlich die Teilung Palästinas 1947.
Okay.
Damals gegen den Willen der arabischen Staaten, aber mit 2/3 Mehrheit der anderen. Genau. Und die würden heute denken, ach, können wir den Status doch nochmal so haben, wie er damals beschlossen wurde.
Genau.
Zwei Staatenlösung. Ja, also da sind die selber schuld, weil die ja auch, die wollten es erstens nicht und haben Israel am Tag nach deren Unabhängigkeitserklärung angegriffen und wollten es vernichten und so weiter. Ist alles nicht so toll gewesen. Und die zweite Szene war der Koreakrieg. Das war nämlich eine Zeit, 1950, wo die Sowjets den Sicherheitsrat blockiert haben. Genau, das war gar nicht die Vollversammlung, sondern es war der Sicherheitsrat, der dann, dann gesagt hat, die UNO greift in den Koreakrieg ein, weil China war ja noch nicht China, sondern das war ja Taiwan. Also Mao gab es noch gar nicht in der UNO und dann haben eben die Nationalchinesen gemeinsam mit den Amerikanern, Briten und Franzosen kein Veto eingelegt und der Rat mit Mehrheit dafür gestimmt, dass die UNO als Kampftruppen, das gab es eben seither nie wieder, Kampftruppen da in den Koreakrieg schickte, unter Oberbefehl der Amerikaner.
Ja, aber auch das muss man ja dazu sagen, zum Beispiel die Teilung Palästinas, also in Israel und in Palästina, konnte ja nur umgesetzt werden, weil es Staaten gab, die das durchgesetzt haben. Also die Briten und die Amerikaner und ich weiß nicht, ob die Franzosen da auch noch einen Anteil dran hatten, aber...
So richtig durchgesetzt wurde da nichts mehr. Da wurde wirklich gesagt, okay, dieses heilige Land, das finden wir irgendwie jetzt doch unattraktiv, weil es da so viel Blut gibt. Tschüss. Ja, die haben da nichts mehr gemacht. Also die, es gab natürlich dann im Verlauf des Unabhängigkeitskriegs auch Waffenlieferungen aus den genannten Ländern, auch aus der Sowjetunion übrigens. Weil eben auch viel, weil das, also die führenden Politiker Israels waren ja links, also Sozialdemokraten, Sozialisten und wollten da was Neues aufbauen. Das hat der Sowjetunion imponiert und die Tschechoslowakei war einer der größten und schnellsten Waffenlieferanten. Also das ist so ganz bemerkenswert, dass dieses Land, obwohl es gerade auch wenige Monate vorher kommunistisch geworden war, eigentlich einer der wichtigsten Staaten war für die in der allerersten Basis. So, also, und die UNO hat seither überhaupt nichts mehr da machen können oder gemacht. Und jetzt, das ist nämlich auch wieder interessant, warum es jetzt nächste Woche da wieder hoch hergehen wird, am Tag vor der Generaldebatte ist nämlich ein UNO-Treffen angesagt zum Thema Anerkennung von Palästina. Also es ist schon immer Sache der einzelnen Staaten. Jeder Staat erkennt ja andere Staaten an. In Deutschland ist es ja quasi deckungsgleich, fast deckungsgleich mit den Staaten, die auch in der UNO sind. Die erkennt Deutschland eigentlich alle an. Plus eins, nämlich plus Kosovo. Kosovo wird nicht UNO-Mitglied, weil die Russen was dagegen haben.
Okay.
Andere Staaten erkennen andere an. Russland erkennt vielleicht andere, zusätzlich noch ganz viele andere kleine Republikchen an in Staaten, die ansonsten souverän sind. Also das. Und jetzt geht es natürlich darum, Palästina hat ja schon weit über 100 Staaten, die es anerkennen. Mhm. Auch innerhalb der EU, was übrigens interessant ist, weil... Arafat hat den Staat Palästina 1988 ausgerufen und mitten im Kalten Krieg quasi und dann hat der Ostblock gesagt, ach cool, da passiert was, da machen wir mit. Deswegen so Staaten wie Polen, was heute sicherlich ganz anders reagieren würde, hat damals mit einer Anerkennung reagiert. Also auf der Anerkennungskonto ist bereits Polen mit drauf und Deutschland nicht.
Krass.
Dafür natürlich solche tollen Länder wie Belgien und Spanien, die jetzt neu dazukommen wollen und dann nächste Woche ihre Anerkennung deklarieren wollen. Zu Belgien und Spanien kann man sagen, diese Regierungen sollten erstmal bei sich so ein bisschen aufräumen oder mal schauen, was da überhaupt passiert. In Gent in Belgien wurde ja ein Konzert abgesagt, der Münchner Philharmoniker. Warum? Weil es von einem Juden dirigiert wird. Das geht natürlich auch überhaupt nicht.
Ja, ja.
Oder geht nur dann, wenn er sich dafür entschuldigt, dass er Jude ist oder dass es den Staat Israel gibt, was auch immer. Da hat sich die Konzertleitung und auch die dortige Provinzregierung, die flämische Provinzregierung immer auch hartherzig gezeigt. Und was so ein bisschen untergegangen ist, und da wundere ich mich eigentlich, du hast ja von der Vuelta a España gehört, oder? Nee. Also die Radtour, also die Tour de France aus Spanien.
Ja, doch, irgendwie, also das war mir jetzt nicht völlig fremd.
Genau, aber jetzt ganz konkret letzte Woche nicht. Also es gab, die ist ähnlich vergleichbar mit der Tour de France, also ungefähr 20 Etappen und vier Etappen wurden da also beeinträchtigt von diesen Palästina-Demonstranten. Bei zwei Etappen, unter anderem der Schlussetappe, wurde gar nicht bis zum Schluss gefahren, weil die Polizei gesagt hat, da können wir gar nicht hinfahren, wir machen jetzt hier mitten. Also das wurde während des Rennens entschieden, so jetzt ist Schluss oder hier ist Ziel. Ja, und diese Etappen wurden auch gar nicht gezählt und dann zwei andere Etappen wurden auch verkürzt und dann gezählt. Also das ist natürlich auch nicht ungefährlich, wenn sich solche Idioten da mit so einem Transparent einfach in den Weg werfen bei so Radrennfahrern in voller Fahrt. Also ich finde das ist auch lebensgefährlich. Also ja, man sieht, wie viel Wert Menschenleben für solche Leute hat. Unter anderem auch das Leben der Geiseln, an die man gar nicht denkt. Das ist natürlich das ist einfach Pack, das ist Dreckspack. Und dieser spanische Regierungschef hat auch gesagt, er unterstützt diese Proteste und will jetzt auf Israel, in einer unglaublichen Wortwahl gesagt, dass das dass das Land sanktioniert werden muss, international bestraft. Dann kommt jetzt die, genau, und er will auch darauf hinwirken, dass das spanische Fernsehen sich aus der Rundfunkunion oder aus dem Eurovision Song Contest zurückzieht, weil Israel da auch mitsingt. Und so einer, das muss man sich halt überlegen, der regiert ein Land wie Spanien, wird von so einem Antisemiten regiert, das ist unglaublich. Und dieser Typ fährt jetzt nach New York und verkündet groß die Anerkennung, leider auch im Verbund mit Macron und Starmer. Und das sind ja Vetomächte. Die wollen jetzt auch Palästina anerkennen, sodass, und jetzt sage ich einen Satz, der nicht schön ist, aber dass Donald Trump der Letzte ist, auf den man in dieser Hinsicht vertrauen kann, dass Palästina eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht anerkannt wird, weil es ist einfach, es wäre ja eine Belohnung für diesen Terrorangriff von vor 2 Jahren.
Ja, aber der ist ja jetzt quasi abgegolten.
Ja, so, genau, so kann man sagen. Es gibt zwar noch Geiseln und es ist ja auch...
Ja, aber das spielt ja keine Rolle mehr.
Das ist ja der Grund, warum es den Krieg immer noch gibt. Genau. Denn wenn die Geiseln frei wären, vielleicht will, das kann man Netanyahu auch unterstellen, vielleicht will er gar nicht, dass alle Geiseln befreit werden, damit er weitermachen kann. Also das ist ja auch kein guter Mensch und er ist ja auch hochkorrupt. Aber das ist der Grund, warum der Krieg überhaupt anfing und warum er immer noch weitergeht.
Genau.
Und die USA, man weiß bei Trump ja nie, aber ich glaube schon, dass die USA bei ihrer Ansicht bleiben werden, sodass das, was jetzt da in New York passieren soll, ohne tatsächliche Folgen sein wird. Also Palästina wird nicht in die UNO aufgenommen, und zwar genau. Nur dank des US-Vetos. Ja. Und dazu kommt, es ist ja ein Failed State von Anfang an. Es war natürlich eine Schnapsidee von Gott, die Landkarte so zu ziehen im Altertum. Oder naja, also es waren ja immer schon 2 Landesteile, Westjordanland und Gaza, und beide dysfunktional, die einen von Terroristen regiert, die anderen von Korrupten, ja, hatten wir schon gesagt. Und dazu kommt natürlich, dass das Westjordanland auch insgesamt noch in seiner Lebensfähigkeit beeinträchtigt ist durch die Siedlungen, die alles zerschneiden. Das ist schon tatsächlich ein Problem und das ist auch in Netanyahus Interesse, dass es nicht klappt. Aber insgesamt muss man schon sagen, stellt euch mal wieder hinten an und räumt erstmal bei euch auf. Die Bevölkerung könnte beispielsweise dafür sorgen, dass die Terroristen da nicht mehr das Sagen haben. Stattdessen gibt es immer natürlich mehr Nachwuchs in solchen Ländern, wo alles kaputt ist. Man könnte sich eben fragen, warum ist Gaza in der Lage, und zwar nicht erst seit 2023, sondern schon immer, zumindest seit 2006, seit die Hamas tatsächlich Regierungsverantwortung trägt, dass da einfach, das ist der schlechteste Platz der Erde zum Leben. Schon immer gewesen.
Ja.
So, also das ist
Wort zum Sonntag. Bist, wenn du irgendwo geboren bist, willst du ja da bleiben. So, wir sind im Prinzip am Ende der Folge, das muss aber ich muss dringend los, das ist jetzt aber nicht relevant, Thema. Du hast noch Kleinigkeiten.
Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu erzählen, und zwar gibt es ein Krimi, ein Politkrimi in Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist jetzt meine Heimat, und da gibt es sogenanntes Gerrymandering. Du wirst mich jetzt korrigieren, aber tatsächlich der geschulte Historiker kennt Elbridge Gerry, den Vizepräsidenten der USA, nachdem das Gerrymandering, wir haben das in der Vergangenheit auch mal falsch gesagt, benannt ist. Und es geht um die nächste Abgeordnetenhauswahl in ungefähr einem Jahr. Und da soll, gibt's
es
halt
geht um die Bezirksverordnetenversammlung oder geht es um den Gesamtsenat?
Es geht um das Gesamtabgeordnetenhaus.
Okay.
Und jeder Bezirk wird unter, also 12 Bezirke, wird unterteilt in Wahlkreise. Und jetzt ist es so, es geht ja um die deutsche Bevölkerung, also nicht die insgesamt, sonst würden, also sagen wir mal so, die Außenbezirke sind in so einer Rechnung etwas überrepräsentiert, weil in Mitte leben ja mehr Ausländer oder was auch immer. Und jetzt muss tatsächlich Friedrichshain-Kreuzberg einen Sitz abgeben, ein Direktmandat oder einen Wahlkreis abgeben an Treptow-Köpenick. Was weiter nicht schlimm ist, passiert jedes Mal. Und es waren früher auch, also wir haben jetzt 6 und später 5 Wahlkreise. Und jetzt ist die Frage, wie schneidet man diese Wahlkreise zu? Es müssen natürlich irgendwie alle neu geschnitten werden. Aus 6 macht 5. Da muss jeder was kriegt jeder was dazu. Und bisher war es ganz praktisch, weil Friedrichshain hatte 3, dann kommt die Spree und dann hatte Kreuzberg 3. Das kann man jetzt nicht mehr machen, sondern man muss mindestens einen oder auch vielleicht auch 2 gemischte Wahlkreise haben. Und jetzt haben die Also es ist so, das Berliner Landeswahlgesetz sagt im Unterschied zum Bundeswahlgesetz, macht mal. Also das Bundeswahlgesetz sagt ja, wir, also der Bundestag beschließt alle Wahlkreise. Ja? Das ist eine Wahlgesetzänderung, wenn es eine Änderung gibt. Und Berlin sagt, der Senat gibt nur vor, wie viel Wahlkreise in welchem Bezirk sind und wo die genau sind, das macht ihr mal schön. Und das heißt, das machen die Bezirke. Wer in den Bezirken das macht, das steht da, steht wirklich nirgends geschrieben. So, jetzt hat also das Bezirksamt, das ist die Regierung, die besteht, in Berlin besteht ein Bezirksamt in jedem Bezirk aus 6 Personen. Das sind die sogenannten Stadträte. Nicht zu verwechseln mit Stadträten in kleineren Städten, die ja Legislative sind, ist ein Stadtrat im Berliner Bezirk ein Exekutivamt. Es gibt also, und die werden auch nicht nach Koalitionen vergeben, sondern nach Parteiproporz, Fraktionsproporz. Und die Grünen sind die stärkste Kraft, die haben 3 von 6 und CDU, Linkspartei und SPD haben jeweils 1. Und die Bezirksbürgermeisterin ist auch von den Grünen. Das heißt, die haben die Hälfte der Macht, obwohl sie bei der letzten Wahl nur ungefähr 1/3 der Stimmen hatten, aber das ist, passiert so. So, und jetzt haben die eine Verteilung beschlossen, weil es gab hier einen Wahlkreis, den ich bewohne, der am weitesten nordwestlich liegende, da hat letztes Mal ganz knapp die Linkspartei gewonnen. Das kann man sich natürlich nicht bieten lassen in grünen Bullerbü. Und da wird jetzt, also diesem Wahlkreis wird jetzt extra noch ein Teil des Nordens von Kreuzberg quasi geschenkt, damit die Grünen da wieder das Sagen haben. So ist die Erzählung oder so ist der Wille.
Also so wie die Republikaner das im mittleren Westen Amerika seit 500 Jahren machen.
Genau, zum ersten Mal jetzt hier ganz sichtbar auch mitten in Deutschland. Und dieses Bezirksamt hat mit diesen 3-3 Stimmen und die Bürgermeisterin zählt doppelt. Das heißt, 4-3 haben die das jetzt so beschlossen. Und jetzt hat also die Bezirksverordnetenversammlung mit der Mehrheit aller anderen Parteien, also da sitzen dann auch noch die Satirepartei sitzt drin, die FDP und die AfD hat, glaube ich, einen einzigen Sitz. Also alle, außer den Grünen, haben jetzt beschlossen, wir wollen ein anderes Modell, was sich weitgehend daran orientiert, wie die Wahlkreise bis 2016 waren. Da waren es nämlich 6 schon mal. 5 schon mal, genau. Und jetzt sagte dann wieder das Bezirksamt, wir lehnen das ab und zwar mit 3-3. Oder 3+1:3. Da gab es jetzt, die Zeit drängte auch ein bisschen, weil das Wahlgesetz sagt, man muss bis nächsten Monat muss man irgendwie alle Wahlkreise kennen, da müssen Kandidaten aufgestellt werden können und so. Und das heißt, es könnte, hätte sein können, dass die Wahl auch verschoben wird. Aber die Innensenatorin Spranger sagte, ich kann Ihnen versichern, dass es nicht zu einer Verschiebung der Wahl kommen wird. So, und wenn jemand sowas sagt.
Welche Partei?
Von der SPD.
So, alles klar, ich bin raus.
Ich bin raus, ja. Also wenn jemand sowas, nein, also Auflösung ist, die Grünen haben jetzt signalisiert, sie lenken doch ein, nach dem Motto, der Klügere geht sie wollen es tatsächlich nicht auf so eine Art Verfassungskonflikt ankommen lassen, weil man wirklich nicht weiß, wer darf das jetzt sagen. Da steht nur, der Bezirk sagt das. Ob das jetzt das Parlament ist oder die Regierung, weiß man nicht.
Aber lustigerweise, also ich als anerkannter Demokratietheoretiker würde natürlich wirklich sagen, es ist immer eine parlamentarische Entscheidung, wenn das nicht genau gesagt ist. Aber okay, das sind so folkloristische Eigenarten in der Hauptstadt. Das Lustige war, da haben wir jetzt, glaube ich, 5 Minuten drüber geredet. Das war insgesamt komplett spannender, als die 3/4 Stunde vorher darüber geredet haben. Egal, aber du hast noch was. Vermutlich auch spannender als die UNO.
Ja, es tut mir leid, heute ist ein bisschen historisch, aber auch Thema Berlin. Also es gibt ja die A100 seit letztem Monat.
Das ist eine Autobahn mitten durch Berlin.
Ja, die eigentlich auch als Ring geplant war, so ähnlich wie in Magdeburg, aber keiner ist, sondern die geht im Wesentlichen von Nordosten bis Südwesten, von Nordwesten bis Südosten. So.
Genau.
Und endet, also der letzte Bauabschnitt wurde eröffnet in Treptow. Also da im Osten halt irgendwo. Und direkt nach der Eröffnung dieser Autobahn, dieses Abschnitts, stellte sich raus, doch keine gute Idee, der Verkehrsinfarkt wird noch schlimmer. Also sozusagen der Übergang von Autobahn zu Straßen ist so chaotisch. Und da hat man jetzt da sagt die Kollegin der Innensenatorin, nämlich die Verkehrssenatorin, diesmal von der CDU, sagt, Moment, Vor der Eröffnung des 16. Bauabschnitts haben wir die mit Eröffnung eintretende verkehrliche Situation simuliert. Das kennst du aus dem Ehebett.
Selbstverständlich.
Entschuldigung, jetzt fahre ich mal du.
Nö, alles gut. Alter, das ist ja nix, das ist ja nun gar nichts.
Okay, Standard, Kabarettstandard.
Naja, also Verkehr-Verkehr-Witz. Haben angerufen, wollen ihre schlüpfrigen Witze zurückhaben.
Genau, Verkehr-Verkehr-Witz. Sorry, ich werde jetzt zurückgestuft zum Lehrling, Kabarett-Lehrling.
So, weiter.
Also wir haben die mit Eröffnung eintretende verkehrliche Situation simuliert. Der Verkehr verhält sich jetzt anders. Wir sind von einem regelkonformen Verhalten der Verkehrsteilnehmer ausgegangen.
Okay, CDU, was willst du dazu sagen? Ist halt so, Berlin, regelkonformes Verhalten. Das heißt, Moment, haben die den Bauabschnitt eröffnet oder haben die das Stück Autobahn eröffnet?
Nur den Bauabschnitt.
Also es wird noch gebaut?
Nee, also jetzt wird auch nichts weiter gebaut. Also das ist, glaube ich...
Okay.
Eins will ich noch sagen.
Ja.
Und zwar Albanien ist ja auch ein Land, über das man viel zu wenig weiß, aber Albanien wird jetzt besonders gut regiert.
Ach.
Denn es gibt ein neues Kabinettsmitglied, das jetzt im Kabinett in der Regierung zuständig ist für Korruptionsbekämpfung und öffentliche Versorgung. Und
lass mich raten, das ist der ehemalige König von Nepal.
Ja, fast. Es ist noch besser. Es ist nämlich eine KI. Die ist jetzt Minister. Weltweit die erste. Ja, also ehrlich gesagt, ganz unironisch, vielleicht wirklich eine gute Idee. Wenn man jetzt zum Beispiel Leute wie Bärbel Baas in Deutschland hat, die sagt, eigentlich müssen wir an Deutschland gar nichts ändern. Finden wir alles geil, wie es ist. Also dann doch lieber die KI.
So.
So, lieber Sebastian, vielen Dank für deine Geduld.
Danke dir.
Schreibt uns.
Ja, schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge unter luke.hengstmanns.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und mal gucken, vielleicht wird noch mehr gebaut in Berlin. Bis dann, Timmermann. Tschüss.
Bis dann.